Frau Dr. Rinke, was heißt Genießen Gottes bei Hildegard von Bingen?
Das Genießen Gottes ist ganz zentral für Hildegard von Bingen. Sie schützt sich dabei und das tut Bernhard von Clairvaux auch in ähnlicher Weise. Und allgemein die Mystikerin der Zeit und die Mystiker im Kern auf die Eucharistie, auf den gemeinschaftlichen Verzehr von Fleisch und Blut Christi, also auf das heilige Abendmahl. Durch das Verkosten des symbolischen Bluts und Fleisches von Christi wurde ja die Gemeinschaft der Gläubigen hergestellt. Und das wurde schon durch Paulus als Genießen Gottes bezeichnet. Und Hildegard entwickelte dieses Genießen Gottes jetzt als Mystikerin nochmal auf eine andere Art und Weise. Und zwar ging es ihr darum, wie viele Reformer der Zeit sich von dem Klerus, von den Priestern in der Kirche auch unabhängig zu machen. Weil im 12. Jahrhundert wurde denen Prachtentfaltung, Luxus vorgeworfen und eben nicht mehr die Verpflichtung gegenüber den eigentlich urchristlichen Werten, nämlich dem Wort Gottes. Und darum geht es jetzt der Hildegard von Bingen, die dieses Wort Gottes auf den Körper anwenden möchte. Und das ist für sie ein ganz wichtiger Grund darin, dass sie den Körper ins Zentrum ihrer Theologie stellt und sagt, dass der Körper eines jeden sich reinigen soll und im Grunde zur Tugendhaftigkeit Gottes oder Ebenbildlichkeit Christi geführt werden soll.
Das hört sich zunächst einmal etwas abstrakt an. Wie kann man sich das denn im Detail vorstellen?
Das kann man sich so vorstellen, wenn man sich so zwei Schritte vorstellt. Einerseits, dass man über das Wort Gottes nachdenken sollte und sie ernst nehmen im Hinblick darauf, wie man den eigenen Körper reinigt und auch Tugenden ausbildet. Und das ging dann hinterher so weit, dass sie im Grunde von den Nonnen forderte, selber zu Buchstaben, zu Zeichen Gottes zu werden, also so zu werden wie er selbst. Hildegard von Bingen hing ja auch der Transsubstantiationslehre an, das heißt, dass sie sogar von der realen Präsenz Gottes während der Eucharistiefeier ausging. Und mit dieser Kraft oder auch Wirkkraft sollte dann ein jeder Gläubiger, eine jede Nonne in sich die Tugenden entwickeln. Und das sollte so weit gehen, dass sie sich selber hinterher als lebende Zeichen Gottes eigentlich verstanden.
Wie kann man das Genießen Gottes bei Bernhard von Clairvaux beschreiben, in Abgrenzung zu Hildegard von Bingen?
Also Bernhard von Clairvaux bezieht sich auch, wie Hildegard von Bingen, auf die Eucharistie. Also stellt auch für das Genießen Gottes das Sakrament des heiligen Abendmahls ins Zentrum, auch seiner Theologie. Nur bei ihm ist es so, dass er sich jetzt ganz dezidiert auf das Wort Gottes noch viel stärker bezieht, als es eigentlich Hildegard von Bingen getan hat. Bei ihm ist es so, dass er so ähnlich wie später auch die protestantische Bewegung wirklich auf das geschriebene und gesprochene Wort Gottes sich bezieht. Das gesprochene Wort ist natürlich nicht mehr erfassbar, ist klar. Aber eben die christlichen Kirchenväter gingen davon aus, dass das Alte Testament sozusagen noch die Präsenz Gottes erfahren hatte, dass also Gott beim Schreiben dieser Schriften noch viel stärker anwesend gewesen ist. Und dieser Verlebendigung des Wortes Gottes ist jetzt Bernhard von Clairvaux verpflichtet, der darauf abzielt, dass während der Lectio Divina, der Lektüre der Heiligen Schriften, tatsächlich das Wort Gottes verkostet wird, genossen wird. In dem Sinne, dass immer wieder gewisse Textstellen gelesen wurden und auch leise vor sich hin gesprochen wurden. Das hat er als die Ruminatio bezeichnet oder wurde allgemein im Mittelalter so bezeichnet. Und man dann darüber nachdachte, nachsonnen. Und die wichtigsten Textstellen oder die bedeutendsten Textstellen, die am stärksten den Klang Gottes, also dieses leise vor sich hinsprechen, sollte eben in so einen Raum der Gemeinschaft mit Gott führen, was dann auch als das Genießen Gottes bezeichnet wurde. Und die Textstellen, die dazu am besten geeignet waren, sammelten die Mönche. Da entstanden dann auch so gewisse Textsammlungen, inoffizielle Textsammlungen.
Inwiefern war dieses Wissen köstlich?
Dieses Erlebnis war auch so multisensorisch, weil immer wieder auch Metaphern des Geschmacks, des Duftes und des Taktilen auch erwähnt werden bei Bernhard von Clairvaux, der immer wieder in seinen Predigten, die ja schriftlich dann auch festgehalten wurden, immer wieder diese Metaphern gebrauchte, um den Mönchen, den Gläubigen anzuzeigen, sich hier auf eine doch andere Weise auch nochmal dem Buchstaben zu nähern, nämlich auf so eine materielle Form. Also nicht nur der Inhalt zählte, sondern auch die Erfahrung, die emotionale Erfahrung mit dem Wort, wodurch dann auch wieder diese Einheit des Genießen Gottes vollzogen wurde.
Hildegard hat sich ja selbst als Posaune Gottes bezeichnet. Inwiefern war das auch ein neuer Akzent für die Rolle der Frauen damals?
Sie selber inszenierte sich als Medium Gottes und sprach davon, dass sie selber im Grunde ungebildet gewesen sei, obwohl sie über eine breite Bildung verfügt hat. Aber sie sagte deshalb, dass sie ungebildet sei, eine Indokta, eine nicht gebildete Frau, damit das, was sie verkündete, wirklich in ihren Augen und auch in den Augen derjenigen, die ihr zuhörten, von Gott kommen würde und eben nicht von ihr selbst, also dass sie selbst nichts hinzugefügt haben würde. Und das war aber im Grunde genommen auch direkt nichts Ungewöhnliches zu ihrer Zeit. Das war schon bekannt, zum Beispiel auch Bernhard von Clairvaux hat sich als Prophet inszeniert. Es gibt eben Abbildungen von Bernhard von Clairvaux, aber auch von Hildegard von Bingen. Ihre Buchmalereien, die ihren Visionsbüchern durch Buchkünstlerinnen beigefügt wurden. Darauf ist sie mit einer Wachstafel zu sehen und einem Stilett. Und das sind Medien der Mündlichkeit im Mittelalter, weil sie eben nur flüchtige Notizen aufnahmen. Und Wachs ist ja auch so ein ganz flexibles Material, wo man reinschreiben kann, aber dann hinterher auch alles wieder ausradieren kann. Und auf diesen Abbildungen der Hildegard von Bingen ist eben im Nebenraum ihr Mönch Vollmer zu sehen, der in einem anderen Raum sitzt, aber eben Zugang zu ihr, zu dem hat, was sie spricht in ihrer Vision und das dann eben auf Pergament festhält und selbst ins Buch schreibt, weil das Schreiben auf Pergament galt als Handarbeit und war einer Prophetin nicht zugedacht, war im Grunde zu niedrig für eine Prophetin. Und sie konnte mit dieser Position sich und auch damit, dass sie dann tatsächlich als Prophetin anerkannt worden ist, tatsächlich eine Machtposition sichern und hatte ja auch später Briefkontakt zu den weltlichen und auch geistlichen Herrschern ihrer Zeit. Und später haben es ihr dann auch viele weitere Mystikerinnen gleichgetan. Und zur gleichen Zeit war aber auch Radegundis von Poitiers auch schon eine Prophetin, die sich das erste Mal tatsächlich mit der Wachstafel im Stilett so gezeigt hat oder so gezeigt wurde. Und die hat vor ihr gelebt. Sie hatte auch nicht völlig in neue Wege betreten, sondern an schon Bekanntes auch angeknüpft und das aber in Richtung weibliche Prophetin ausgebaut.
Was haben wir bei Hildegard von Bingen für ein Körperverständnis und ein Verständnis von Sexualität?
Ja, sie hat es so eingeordnet, dass sie den Körper wirklich ins Zentrum ihrer Theologie gestellt hat und den Körper auch als einzige Möglichkeit gesehen hat, Gott ebenbildlich zu werden. Weil für sie war der Mensch immer Körper und Geist gleichzeitig. Eine Harmonie und auch eine Einheit, die man nicht trennen konnte. Und für sie war es so, dass die Verstandeskraft sich dem Körper zuwenden sollte, um alle negativen Zustände oder Laster des Körpers zu reinigen, um dann nach und nach eben zur Tugend aufzusteigen. Und deshalb muss man das bei ihr wirklich immer als Einheit denken. Und sie hatte eine gemäßigte Einstellung, zum Beispiel zum Fasten. Sie sagte, man solle nicht zu stark fasten und auch nicht zu viel essen, sondern ein Mittelmaß, das richtige Maß, die Harmonie finden, was diese Aspekte betrifft. Und was den Bereich der Sexualität betrifft, so hat sie den Mensch immer als Mann und auch als Frau konzipiert und gesagt, dass der Mensch eben ein Geschlechtswesen sei und nicht ohne den andersgeschlechtlichen Partner zu denken ist. Also sie formulierte es so, dass der Mann nur etwas über sich als Mann weiß, wenn es auch die Frau gibt. Und die Frau weiß nur etwas über sich als Frau, wenn es auch den Mann gibt. Mit dieser Position stand sie richtete sie sich schon gegen andere Strömungen der Zeit, wie zum Beispiel die Katharer, die einen ganz klar dualistischen Ansatz hier hatten, die den Geist, nur den Geist als das Reine, das Große, das Göttliche sahen und den Körper deutlich eben als mit der Sünde in Zusammenhang brachten und als lasterhaft bezeichneten. Und gegen dieses Weltbild der Katharer wendete sich Hildegard indirekt, nicht immer explizit, höchstens mal in Predigten, also nicht in ihrem Visionsbuch. Und sie war durch den Papst und den Klerus der christlichen Kirche doch da auch angesehen, dass sie solch eine Stellung bezog. Das wurde schon positiv gesehen.
Sie hat ja auch neue Akzente in der Liturgie gesetzt und dafür auch Kritik geerntet. Was können Sie dazu sagen?
Es gab auf dem Ruppertsberg in Hildegards Kloster den Brauch, sich für die Heilige Messe in weiße, lange Seidengewänder zu kleiden und mit offenen, langen Haaren die Messe zu begehen und eben auch mit Goldschmuck geschmückt zu sein, auf dem Kopf mit goldenen Stirnreifen und auch mit goldenen Armreifen. Dass die Nonnen sollten so zur Messe schreiten in dieser Ausstattung und dort Gottes Loblied singen. Und diesen Brauch, der ist dadurch überliefert, dass es einen Briefwechsel gibt zwischen Hildegard von Bingen und Tengswind von Andernach, eine Kanonikerin, die ihm Kritik an diesem Brauch übte und sagte, Christus habe doch die Armen und das Armutsideal gepredigt und nicht diese reichhaltige, quasi schon fast luxuriöse Ausstattung. Zu diesem Brauch muss man aber verstehen als tatsächlich Erneuerung dieses lebendigen Buchstabens, der tatsächlich erreichten Schönheit, Tugendhaftigkeit und Reinheit der Körper. Das gehört also ganz zentral zu Hildegards Theologie, dass also sozusagen diese Nonnen, die so dort vor Gott quasi stehen, ihm ebenbildlich geworden sind in ihrer Schönheit und quasi wie Spiegel seine Herrlichkeit widerspiegeln. Und das ist noch ein sehr interessanter Zusammenhang, weil er doch unheimlich ungewöhnlich und gewesen ist zu der Zeit. Weil es eben auch das Armutsideal, die Kanoniker traten eben für Armut ein und auch für ein starkes Fasten. Und das steht dem dann sehr stark entgegen.
Abschließend würde ich gerne noch auf die Figur der Maria eingehen. Hat Hildegard von Bingen auch zu einem neuen Marienbild beigetragen?
Ja, also die Figur der Maria war für Hildegard sehr wichtig. Sie hat die Maria als Antitypus erstmals zur Eva gesehen. Eva ist ja die Frau, die Sünde den Menschen gebracht hat. Und Hildegard konzipiert jetzt Maria so, dass Maria diejenige ist, die dieses Vergehen wieder ausgleicht, weil sie den Erlöser geboren hat und damit auch die Erlöserin ist. Also sie hat es einmal sehr stark im Hinblick auf Eva, auf die Sünde der Eva gesehen und sie damit als heilsbringende Gestalt fokussiert. Und zum Zweiten ist es aber auch so, dass Maria für sie die höchste Tugendgestalt ist. Maria ist in dem ersten Visionsbuch von Hildegard tatsächlich am Ende die tugendhafteste, die reinste aller Tugendgestalten, weil sie es geschafft hat, eben diese Tugend und Reinheit in sich auszubilden. Und damit ist sie eine ganz große Vorbildgestalt im Visionsbuch für alle Gläubigen. Und sehr interessant und zentral ist für Hildegard von Bingen die Gewandmetaphorik, die sie in ihrem Visionsbuch, in ihren Visionsschriften entwickelt. Und zwar geht sie davon aus, dass dieser Prozess der Reinigung immer begleitet wird durch bestimmte Stadien. Und es gibt auch Abbildungen, Buchmalereien in ihrem Visionsbuch, der Tugendleiter. Und ganz oben auf der Tugendleiter steht die Marienfigur, weil sie die höchste Tugend und auch die reinste Form und die Tugendhaftigkeit ist. Und die davorgehenden Gewänder haben Farben wie Gelb, Grün, Blau, also in allen Farben mit vielen Symbolen. Und das hat alles bestimmte Bedeutung und das führt sie auch wirklich seitenweise auch aus. Die Gewandmetaphorik verweist immer darauf, dass es sich um die Konstruktion eines Textes handelt, aber auch der Verweis auf den Körper selbst. Also das Textile steht auch mit dem Text einmal in ganz engen Zusammenhang, aber auch bei Hildegard mit dem Körper und dem sich erneuernden Körper. Ich denke, da ist sie auch schon einzigartig, dass sie doch in dieser starken Form die Gewandmetaphorik ausgearbeitet hat. Und das Gewand hat so zwei Komponenten. Einerseits ist es die Reflexion tatsächlich über Tugenden und Tugendfortschritt, also so eine kontemplative Seite. Und auf der anderen Seite geht es aber auch immer darum, das Erkannte in die Tat umzusetzen und tatsächlich Schönheit, Tugend und Reinheit auch zu erlangen. Und das ist sehr zentral für Hildegards Theologie.